Ja, ich weiß nicht, wie es euch so geht bei dieser Frage, wie wird man eigentlich Teil von Gottes Plan? Wie kann man das erleben, was Gott mit uns vorhat, wie Gott uns das gestaltet? Das ist so eine Frage und ich bin dieser Frage mal nachgegangen, anfangend von der Weihnachtsgeschichte und dann immer weiter rückwärts. Also heute nicht ein Predigtext, sondern die Heilsgeschichte rückwärts gegangen. Und wir haben uns so ein paar Sachen angeguckt. Der erste ist Simeon. Also der alte Mann im Tempel, der auf Jesus wartet. Gott hat ihm auf irgendeine Art und Weise gesagt, du wirst den Messias sehen mit deinen eigenen Augen. Seit Jahrhunderten wartet Israel darauf. Und der Simeon kriegt gesagt, du wirst ihn sehen. Und was macht er dann? Zunächst mal hat er lange gewartet. Ich weiß nicht, wie lange. Meines Wissens steht nicht im Text, wann er diese Zusage gekriegt hat. Ob er die schon als junger Mann gekriegt hat oder als er seinen Dienst im Tempel, als Beter im Tempel angefangen hat. Keine Ahnung, wann das genau gewesen ist, aber der ganze Text erweckt bei mir den Eindruck, dass es eine Weile gedauert hat. Und das werden wir gleich noch sehen, dass das ja öfters vorkommt. Und dann hat dieser Simeon der Zusage Gottes vertraut. Er ist Tag für Tag in den Tempel, er hat sich da umgeguckt und hat geguckt, ist er das? Kommt er? Ich weiß nicht, ob er sich nur die Babys angeguckt hat, weil ihm klar war, es wird ein Baby sein, oder ob er sich alle angeguckt hat. Und wir müssen ja überlegen, gerade zu den großen Festen waren Tausende von Menschen im Tempel. Und ich stelle mir vor, wie der Simeon immer wieder da durchläuft durch die Menge. Irgendwo hier muss er sein. Irgendwo hier wird er mir begegnen. Er vertraut dieser Zusage. Und am Ende hat er gesehen, worauf er gewartet hat. Das sagen wir ja gerne mal, jetzt darf er sehen, was er geglaubt hat, wenn jemand gestorben ist, der geglaubt hat. Und es ist ja auch richtig, ja, das stimmt ja. Aber der Simeon erlebt das schon in diesem Leben. Ja, das ist ja dann dieser berühmte Satz, nun kann ich in Frieden sterben, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Ich habe das Entscheidendste im Leben erlebt, gesehen und jetzt, das ist nicht mehr zu toppen. Ja? Jetzt kann ich auch sterben. Jo. Und das ist ja die Frage, wann haben wir eigentlich diesen Punkt erreicht? Tatsächlich erst, wenn wir sterben? Oder gibt es auch Punkte im Leben, wo wir erleben, Gott bestätigt unser Vertrauen und wir können das erleben. Wir können das sehen, worauf wir vertraut haben. Das können wir natürlich nicht selber machen. Sondern das muss Gott uns schenken. Aber ich würde mir wünschen, dass wir mit offenen Augen, so wie der Simeon durch den Tempel läuft und guckt, ist er das, ist er das, ist er das, und immer damit rechnet, dass er das sieht, was Gott ihm versprochen hat, dass wir so durchs Leben gehen. Wo erlebe ich das, was Gott mir versprochen hat? Jetzt gehen wir rückwärts. Natürlich überspringe ich viele Personen. Ihr wollt ja heute auch zum Abendessen zu Hause sein. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Menschen, die Dinge erlebt haben mit Gott und die Gott vertraut haben und dann erlebt haben, dass dieses Vertrauen belohnt wird. Ich denke nur mal, den Daniel, den überspringe ich jetzt einfach mal, oder auch Jeremia oder viele von den anderen. Der nächste, den ich beim Rückwärtsgehen nehmen möchte, ist David. Viele Zusagen in seinem Leben. In seinem Leben, ja, du wirst König werden. Er wird zum König gesalbt als Junge. Zu einer Zeit, der Vater soll alle seine Söhne antraben lassen. Das tut er auch mit allen, mit Ausnahme von David. Also entweder hat er gedacht, na, einer muss ja nur bei der Herde bleiben. Oder er hat den David bei Söhnen noch gar nicht mitgezählt. Aus welchem Grund auch immer. Aber Gott merkt es natürlich, der sagt es dem Propheten. Und der Prophet fragt nach, da muss noch einer sein. Ja, der Kleine, ja, den haben wir, der ist noch draußen bei der Herde. Da kriegt er seine Zusage, ja, du wirst König von Israel werden und wird auch gesalbt als König. Bis er dann tatsächlich König wird, ist er 30, bis er das ganze Reich Israel hat, ist er 40. Ganz schön lange Zeit. Aber das war eine Zusage in seinem Leben. Aber er kriegt auch ein paar Zusagen, die über sein Leben hinausgehen. Da ist zunächst mal, dein Sohn soll einen Tempel bauen. David wollte einen Tempel bauen, weil er gesehen hat, ich in einem Palast, Gott in einem Zelt, da passt was nicht. Und dann sagt Gott zu ihm aber durch den Propheten, nein, du nicht, aber dein Sohn. Und jetzt könnte man ja bockig sein, warum nicht ich? Ja, also wenn man so gebaut ist wie David und er will doch was für Gott tun und jetzt soll er nicht. Aber David dreht die Sache um. Erstmal lobt er Gott, ein ganzer Psalm kommt aus diesem Zusammenhang. Und dann fängt er einfach an vorzubereiten. Er vertraut auf diese Zusage, dein Sohn wird es machen und bereitet alles vor. Und dann, dass der Messias aus seinem Haus kommen wird. Es wird ein Nachkomme sein, dessen Königtum nicht endet. Das kann ja kein Mensch. Ja? Also wenn beim menschlichen König endet das Königtum spätestens mit seinem Tod. Aber David wird einen Nachkommen haben, dessen Königreich niemals enden wird. Dieser Hinweis auf Jesus. Ja, und deswegen ja auch aus dem Hause Davids. Das war ganz wichtig. Das wird immer wieder betont, dass Jesus daherkommt. Und David hat immer wieder den Segen Gottes erlebt. Und trotz all dem, was er sich auch verbockt hat, und da ist ja nur der Ehebruch und Mord vielleicht das Schlimmste, vielleicht auch das Bekannteste, aber da waren ja auch noch manche andere Dinge. Trotzdem war David am Ende immer der König nach dem Herzen Gottes. Das muss für manche Nachfolger richtig frustrierend gewesen sein. Denn dann kommt ein richtig guter König nach David. Und dann heißt es, er war ein König nach dem Herzen Gottes. Aber nicht so wie sein Vater David. Kennt ihr solche Situationen, wo ein Sohn immer mit dem Vater verglichen wird? Oder mit dem Vorfahren in diesem Falle, nicht der leibliche Vater. Ja, ist ja ein guter Kerl, aber an den Vater kommt er nicht ran. Das kann frustrierend sein, oder? Und wenn wir uns dann das Leben von David angucken, hätten wir ihn so hoch auf den Sockel gehoben? Oder sind wir oft so fehlerorientiert und sehen, wo er versagt hat? Aber er hat immer wieder Gott vertraut. Er konnte auch immer wieder zu seiner Schuld stehen. Und zu seiner Schuld zu stehen, ist ja auch ein Ausdruck von Vertrauen. Weil mal ganz ehrlich, wem beichte ich meine Macken? Doch nicht einem Menschen, dem ich nicht über den Weg traue. Ja, also dazu gehört ja auch einzugestehen, ja, ich habe gesündigt, ich bin schuldig. Dazu gehört ja auch ein Stück Vertrauen. Weil wenn ich dem anderen nicht vertraue, dann werde ich mich hüten, ihm aufs Brot zu schmieren, was ich verbockt habe. Ganz klar. Ja, also auch da wieder das Vertrauen bei David. Mose. Das ist ja am Anfang ein bisschen holprig. Ja, also Gott hat ihn gerettet, hat dafür gesorgt, dass er an den Hof des Pharaos kommt. 40 Jahre lang ist er da. Und dann will er seinen Auftrag anpacken. Weiß gar nicht, ob ihm das bewusst war, dass das ein Auftrag von Gott war, dass er der Retter für Israel sein sollte. Aber er macht es auf seine Art und Weise. Ja, er wird jähzornig, er schlägt diesen Ägypter. Ich meine, Gott hat nachher ein paar Ägypter mehr erschlagen, um Israel rauszuführen. Aber der entscheidende Punkt ist, es war zu diesem Zeitpunkt noch nicht sein Auftrag. Ja, er handelt eigenmächtig. Und als er dann im zarten Alter von 80 Jahren tatsächlich den Auftrag kriegt von Gott, jetzt geh los, geh zum Pharao, geh nach Ägypten. Ich will mein Volk rausholen und du sollst es ihnen sagen. Da will er nicht mehr. Ich meine, ehrlich gesagt, ich kann es nachvollziehen. Ja, also ich habe noch nicht mal 3/4 auf dem Weg zu den 80. Und wenn ich mir vorstellen würde, ich kriege jetzt heute so einen Auftrag, so mit 25, mit 30, da würde man ja anpacken. Ne? Also da hatte man so richtig Schwung und Energie. Aber jetzt Und wenn er dann noch gewusst hätte, dass er dann noch 40 Jahre mit denen sich rumplagen muss, ich glaube, dann wäre er überhaupt nicht losgegangen. Der Anfang ist schwierig. Ja, erst die Selbstjustiz, genau, dann will er erst nicht. Aber dann vertraut er doch. Und dann geht er doch im Vertrauen auf Gott los. Gott hat ihm geholfen, ja, er hat ihm Zeichen gegeben, ja, also die Hand, die einmal aussätzig wird, als er die so in die Jacke steckt, die Knöpfe sind zu eng, und dann steckt er sie nochmal rein, die Hand ist wieder gesund, dann wirft er seinen Stab auf den Boden im Auftrag Gottes, der wird zur Schlange, und dann kriegt er einen ganz heiklen Auftrag, packt die Schlange am Schwanz, das Dümmste, was man machen kann mit einer Schlange, ja, denn die dreht sich dann ziemlich schnell rum und beißt. Wenn ich eine Schlange schon anpacke, dann bitte am Kopf oder hinterm Kopf. Das war der erste definitive Vertrauenstest. Was macht er jetzt? Er weiß als Hirte in der Wüste, wie man mit einer Schlange umgeht. Der ist bestimmt vielen Schlangen begegnet schon in seinem Leben. Und er wusste, entweder haue ich mit dem Stock drauf, den hatte er ja nun gerade nicht mehr, oder ich packe sie hinterm Kopf, aber sie am Schwanz anpacken, das macht man nicht. Und jetzt sagt Gott, pack sie am Schwanz. Und er nimmt sie am Schwanz und hat wieder einen Stock in der Hand. Das war der erste Vertrauensbeweis. Und dann sind noch viele danach gekommen. Und am Ende bringt er sein Volk ans Ziel. Nicht ins Land, aber bis an die Grenzen des Landes. Er bringt sie dahin und dann übergibt er an Josua, der sie dann ins Land führen darf. 40 Jahre lang im Vertrauen auf Gott mit diesem Volk unterwegs. Und es ist auch, was mich ganz tief und immer wieder bewegt ist, da murren die wieder mal gegen Mose. Sie wollen ihn sogar noch steinigen. Und Mose geht zu Gott in die Stiftshütte und sagt, Herr, die murren schon wieder gegen dich. Die haben gegen Mose gemurrt. Aber Mose wusste, ich stehe hier im Auftrag Gottes. Und wenn die gegen mich murren, dann murren sie eigentlich gegen Gott. Mal Hand aufs Herz, hätten wir den Mut zu sagen, einer meckert über uns und wir gehen hin und sagen, Herr, die murren schon wieder gegen dich. Also da staune ich manchmal über den Mose. Und er bringt sie ans Ziel. Abraham, der Vater des Glaubens, geht auf Gottes Befehl los. Ich stelle mir das manchmal vor, wenn Gott sagen würde, so, bestell dir einen LKW, pack alles, deinen ganzen Hausrat da rein, notfalls auch zwei, wenn die Hütte etwas größer ist, und dann fährst du einfach mal los. Ich werde dir unterwegs schon sagen, wo es hingeht. Würden wir losfahren? In der Bibelstunde hat mal einer auf die Frage gesagt, wenn ich ganz sicher wäre, dass es von Gott ist, dann würde ich fahren. Aber ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Wenn ich jetzt sagen sollte, ob ich fahren würde, ich weiß es nicht. Aber ungefähr so ist es ja mit dem Abraham. Geh von deiner Familie weg. Die Familie war die Sozialversicherung. Der Abraham hatte keine eigenen Kinder zu dem Zeitpunkt. Geh von deiner Familie weg. Lass deine ganzen Sicherheiten hinter dir. Zieh einfach los. Ich werde dir unterwegs zeigen, wo es hingeht. Und er geht. Ja, Gott sprach, steh auf und gehe, so ist die wörtliche Übersetzung und der nächste Vers, und Abraham stand auf und ging, und zwar in die richtige Richtung, nicht wie Jona, da heißt es ja auch, steh auf und gehe nach Ninive, und dann heißt es im nächsten Vers, und Jona stand auf und ging gen Tarsis, vollkommen entgegengesetzte Himmelsrichtung. Bei Abraham ist es anders, der steht auf und geht los, so wie Gott es ihm sagt. Manche Ausleger, die meckern darüber, dass er den Lot mitgenommen hat, er sollte ja seine Familie zurücklassen, Lot war der Neffe. Ich weiß es nicht, man muss nicht alles auslegen. Gott wirft es ihm jedenfalls nie vor. Und von daher, er geht. Dann, wo er sich von Lot trennt, erzwingt er nicht sein Recht. Er war der Ältere, er war der Patriarch, er war der Chef im Lager. Aber er lässt dem Lot die Wahl. Gehst du zur Rechten, gehe ich zur Linken, gehst du zur Linken, gehe ich zur Rechten. Und Lot sucht sich das Fruchtbarste aus. Abraham hat ihm ja die Wahl gelassen. Und wir wissen, wie es für Lot ausgegangen ist. Wir wissen, wie es für Abraham ausgegangen ist. Aber erstmal muss der einfach vertrauen. Und er zieht mit seiner Riesenherde in die Halbwüste. Und der Lot zieht mit seinen Herden in das fruchtbare Land. Abraham muss nicht immer kämpfen. Und er wird zum Stammvater für Israel und letztendlich auch für uns. Jesus sagt ja mal, alle, die glauben, sind Abrahams Kinder. Und damit sind wir eingeschlossen. Natürlich nicht biologisch, die wenigsten von uns wahrscheinlich. Vielleicht sitzt jemand hier, der Abrahams Nachkomme ist und weiß es gar nicht, keine Ahnung. Aber geistlich, wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir glauben, sind wir Abrahams Kinder, Abrahams Nachkommen. Er ist unser Stammvater geworden. Und er hat auch seine Krisen gehabt. Zweimal wäre er beinahe seine Frau losgeworden, weil er Angst gehabt hat. Wegen seiner schönen 60-jährigen Frau. Ich war ja keine 20 mehr, die Sarah zu dem Zeitpunkt. Die war auch schon zarte 60 Jahre, aber offenbar eine sehr schöne Frau und Abraham hatte Angst um sie. Aber auch da hat ihn Gott immer wieder rausgeholt. Das ist mir auch wichtig. Die Glaubenshelden der Bibel, die vertrauen Gott im Großen und Ganzen, aber sie haben alle auch ihre Hänger. Es gibt nur ganz wenige, von denen uns nichts in der Richtung, also Daniel, den ich übersprungen habe, von dem wird uns mal nichts berichtet, dass er mal auch mal eine Glaubenskrise gehabt hätte. Der scheint immer der starke Held gewesen zu sein. Aber das sind wenige, von denen uns das berichtet wird. Von den meisten haben wir auch die Hänger. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, und du oder und wir, was machen wir? Wie weit reicht dein Vertrauen, wenn du Angst hast? Ich meine, Vertrauen, wenn wir uns sicher fühlen, da können wir sogar streiten, ist das überhaupt Vertrauen? Das ist relativ leicht, das kriegen wir hin, oder? Wenn ihr euch so richtig sicher fühlt in einer Beziehung, in einer Begegnung, in einer Situation, dann fällt das Vertrauen leicht, oder? Wie geht's euch damit? Mir geht das so. Aber da, wo ich Angst habe vor Schikanen, es könnte sein, wenn ich mich hier zu meinem Glauben bekenne, dann werde ich gemobbt. Gerade in Ostdeutschland, wo das also wirklich passieren kann, also gar nicht unwahrscheinlich ist, hat eine junge Frau, damals glaube ich noch keine 20, neuen Arbeitsplatz angefangen und hat gesagt, das Erste, was ich den Leuten erzählt habe, war, dass ich Christ bin. Ich wollte von Anfang an klare Linie haben. Wenn dann irgendwelche Sachen kommen, die ich aus Gewissensgründen nicht mitmachen kann, dann wissen sie schon, wo ich stehe und ich fange nicht jedes Mal wieder an zu schwimmen. Fand ich richtig stark. Ich hätte aus zwei Gründen vor so einer Sache Angst gehabt. Punkt 1, was ist, wenn ich das groß rausposaunt habe und jetzt gelingt es mir nicht, dementsprechend zu leben? Ja, ich habe das so richtig vor mir hergetragen, ich bin Christ und jetzt schaffe ich es nicht, mit meinem Lebensstil, mit meinem Lebenswandel auch dementsprechend zu leben. Und das Zweite, und es war wirklich nicht unbegründet, also in Zeitz bin ich auf der Straße auch schon angebrüllt worden, weil ich da evangelisiert habe. Das ist mir woanders noch nicht passiert. Ich weiß nicht, ob es euch schon irgendwo passiert ist. War auch eher die Ausnahme, war jetzt nicht alltäglich, aber konnte vorkommen. Ja, also weil da noch Leute, die so richtig sozialistisch erzogen waren, die so richtig noch stramm drauf waren, die konnten da auch schon mal laut werden. Und am Arbeitsplatz oder sonst wo, es war ein Risiko, sich dazu zu bekennen, auch noch 20 Jahre nach der DDR. Oder hingekommen sind wir 10 Jahre nach der DDR, gegangen sind wir 30 Jahre danach. Es war immer noch so eine Sache. Aber irgendwo ist es ja hier auch manchmal. Wir haben Angst vor Schikanen. Wie sieht es da mit unserem Vertrauen aus? Wir haben Angst vor Krankheit. Natürlich. Es ist dann eine natürliche Sache, dass ich vor bestimmten Krankheiten Angst habe. Das mögen unterschiedliche Dinge sein. Ja, also ich höre ja schon auf der einen Seite nicht so wirklich gut. Und manchmal habe ich dann schon Angst, wenn ich Leuten begegne, die schon kaum noch am sozialen Leben teilnehmen können, weil sie ganz vieles nicht mitkriegen, dass mir das auch irgendwann passiert oder vielleicht sogar viel zu früh passiert. Es gibt Dinge, die machen uns Angst. Also es ist nicht nur Corona. Deswegen wollte ich das bewusst jetzt mal nicht als erstes Beispiel bringen. Es gibt da auch viele andere Dinge. Die können uns schon Angst machen. Aber wie sieht es dann mit meinem Vertrauen aus? So ein Vorbild war ein ehemaliger Alkoholiker, also ich komme ja eigentlich aus einer Blaukreuzarbeit raus, der lag, als ich in Gießen studiert habe, in Gießen im Krankenhaus, in der Uniklinik, weil eine Entzündung entlang an den Kabeln entlang von seinem Herzschrittmacher, der hatte noch einen von den ersten, die richtig innen im Brustkorb implantiert gewesen waren. Und jetzt wanderte an dem Kabel entlang eine Entzündung auf sein Herz zu. Und er hatte auch schon viele Ausfälle gehabt, er hatte schon den Defibrillator zu Hause, weil also ist schon ganz oft wieder zurückgeholt worden. Und dann habe ich ihn in Gießen besucht und dann meint er so ganz trocken und so ganz ruhig, du weißt du, ich bin ja hier länger als die meisten. Die meisten liegen ja hier nur 1-2 Tage, dann haben die ihre OP, dann kommen sie woanders hin, dann sehe ich die so schnell nicht wieder. Aber weißt du, einen Tag vor der Operation kann ich hier mit jedem über den Glauben reden. Der hat überhaupt sich keine Gedanken gemacht, dass er in einer lebensbedrohlichen Situation ist, sondern er hat sich Gedanken gemacht, wie kann ich diese Situation nutzen, um Menschen auf Jesus hinzuweisen. Das ist mir ein Vorbild. Ehrlich. Ja, das war kein intellektueller Typ. Ich weiß gar nicht, was der beruflich gemacht hat. Das war kein großer Theologe. Das war einfach jemand, der erlebt hat, dass Jesus ihn von seiner Sucht befreit hat. Und der jetzt wusste, mein Leben liegt in Jesu Händen und ich werde jetzt hier jeden Tag dazu nutzen, Menschen auf Jesus hinzuweisen. Das nenne ich Vertrauen, auch in dieser Krankheitssituation. Oder vielleicht haben wir Angst zu versagen. Es gibt so viele Dinge, vor denen wir Angst haben können. Und gerade da ist die Frage, wie sieht es mit deinem Vertrauen aus? Ich habe nach einer ziemlichen Krise mit einer Psychologin versucht, Dinge aufzuarbeiten. Manches ist auch gelungen. Und die Frau war ein richtiges DDR-Kind auch. Sie hat nicht gegen den Glauben geschossen, aber sie hatte auch keine Ahnung davon und hat da nicht viel von gehalten. Plötzlich sagt diese Frau mir, versuchen Sie es doch mal mit Gott vertrauen. Ich habe das sicher schon mal erzählt, aber das war eins der peinlichsten Situationen, die ich erlebt habe. Aber das hat gesessen. Und es fällt mir immer wieder auch in entsprechenden Situationen ein. Ich bin der Frau sehr dankbar für diesen Hinweis. Und vielleicht hätte der gar nicht so gut gesessen bei mir, wenn er von einem frommen Menschen gekommen wäre. Vielleicht hat der gerade gesessen, weil er von einer Frau kam, die eigentlich mit Glauben nichts am Hut hatte. Aber die irgendwo gemerkt hat, da ist eine Ressource, eine Quelle für Kraft für diesen Mann. Und wenn der das lebt, dann hilft es. Für sich selber weiß ich nicht, ob sie das dann auch für sich mal irgendwie angenommen hat. Aber ja, versuch's doch mal mit Gott vertrauen, wenn uns der Boden wegzuschwimmen scheint. Und das ist ja genau die Situation von Weihnachten. Alle Personen der Weihnachtsgeschichte mussten erstmal wirklich vertrauen. Maria ohne Vertrauen, die wäre ja untergegangen. Josef ohne Vertrauen, seine Frau wird schwanger und es soll vom Heiligen Geist sein. Ja, 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 die kann mir viel erzählen. Deswegen hat ja Gott schon eingegriffen und hat es durch einen Engel bestätigen lassen oder überhaupt durch einen Engel erstmal gesagt. Ja, ihr Männer, wenn eure Frau schwanger wird, ihr seid sicher, ihr wart's nicht. Und dann kommt die her und sagt, das war vom Heiligen Geist. Schon schwer zu glauben, oder? Da braucht man schon Vertrauen. Ja. Und bei den Hirten, habe gestern schmunzelnd einen Podcast gehört, hat sich jemand die Weihnachtsgeschichte unter rechtlichen Gesichtspunkten angeguckt und hat gesagt, einfach wegzulaufen von der Herde war Arbeitsverweigerung. Hätte arbeitsrechtlich Konsequenzen haben können. Das war denen in dem Moment egal. Jesus zu begegnen war ihnen so wichtig. Da war der ganze Ärger, den es bringen konnte, die Herde alleine zu lassen, vergessen. Und auch die Weisen, ich meine, die machen sich auf eine tausende Kilometer lange Reise. Ja, also von Babylon ist man ja nicht quer rüber nach Israel, also das wäre ja relativ kurz, nur durch Jordanien durch, wäre man in Israel. Aber das ist Wüste, Und das hat damals eigentlich kaum einer gemacht, sondern man ist nach Norden, den fruchtbaren Halbmond entlang, also nach Norden, also praktisch bis in die heutige Türkei, auf der anderen Seite wieder runter. Und das war eine ganz schön weite Reise. Ich weiß nicht, welchen Weg der Stern die geführt hat. Wenn es durch die Wüste war, war es noch mehr Vertrauen nötig. Sonst wären sie nie da angekommen. Und da hat ganz viel Vertrauen drin gesteckt. Ich wünsche mir für uns, dass wir das auch hinkriegen, dass wir tatsächlich Jesus vertrauen und aus diesem Vertrauen leben. Lasst uns zusammen beten. Herr, schenke doch, dass Weihnachten dazu führt, dass wir dir wieder neu vertrauen, weil wir uns vor Augen stellen, was du für uns getan hast. Schenke doch, dass die Erinnerung an die Menschen, die dir damals vertraut haben und die dadurch erlebt haben, dass sie Teil deiner Geschichte werden durften, schenke, dass wir von ihnen lernen, dass wir in gewisser Weise auch ihnen nachfolgen, aber dass wir vor allen Dingen dir nachfolgen, weil wir wissen, dass wir dann ans Ziel kommen. Und so möchte ich dich bitten für diese Weihnachtszeit, die ja jetzt noch weitergeht, dass du uns begegnest in dieser Zeit immer wieder, dass du uns immer wieder Punkte setzt, die uns daran erinnern, dass es sich lohnt, dir zu vertrauen. Amen.